ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
100 Hörspiele aus 100 Jahren hören wir hier im Podcast. Mein Name ist Jörg Albrecht und mit mir hier ist
Nora Gomringer. Hallo.
Ja. Und jetzt gehen wir mit Robert Walser in eine Anstaltswäscherei.
Ja, das tun wir. Wir hören uns die Brautschau des Dichters Robert Walser im Hof der Anstaltswäscherei von Belley, Kanton Bern an. Naja, weiß gar nicht. Belley. Von Gerd Hoffmann geschrieben, Regie Hans Rosenhauer, eine NDR-Produktion 1800, aber es passt so ein bisschen, 1983. Und ich weiß manchmal gar nicht, ob man in Deutschland den Robert Walser so gut kennt. Mhm. Der Robert Walser war und ist für die Schweiz ein bedeutender Schriftsteller, sehr wichtig, denn eigentlich einer der ersten, den man so die Moderne anliest. Recht verkannt eine Weile, obwohl von seinen Zeitgenossen gelobt. Musil, Walter Benjamin, Kafka, Tucholsky, alle haben gerne auch mit ihm kommuniziert, haben immer wieder geschrieben mit ihm. Er verbrachte etwa die letzten 2 Jahrzehnte seines Lebens selbst in psychiatrischen Anstalten. Und von daher finde ich das Setting, das Gerd Hoffmann gewählt hat, klug. Man beobachtet und hört in einem eigentlich über die ganze Dauer des Stückes andauernden Dialogs Robert Walser mit der Wäscherin Frieda Mermet in, wie ich finde, sehr anstrengend anzuhörendem, angehochdeutschtem Berndeutsch. Das ist ein bisschen fremd, aber wir kommen schon hinein. Man verfolgt dann, wie eben die beiden plänkelnd miteinander sind und da Walser nie recht zu diesem Satz kommt, wollen wir uns jetzt vermählen, wollen wir zusammenkommen, wollen wir heiraten, kann der Autor sich selbst so domestizieren? Das ist wahrscheinlich die Grundfrage, die so in allem da drunter liegt. Es ist ein bisschen rätselhaft erzählt, fand ich, und gebaut, die ganze Geschichte. Aber was ganz klar wird, ist, hier ist ein Mensch, der Autonomie als höchstes Ziel hat und eben nicht in auch wieder eine bürgerliche Konvention eintreten will und auch nicht so gesehen sein möchte.
Meinst du jetzt Walser oder Mermet?
Walser. Also ich habe es wirklich so empfunden. Hier gibt der Autor Gerd Hoffmann einem anderen Autor, nämlich Robert Walser, einen großen Autonomie-Freifahrtschein.
Ja, es gibt so eine Passage oder eine Szene, wo ein Verleger zu Gast kommt und Walser gibt sich als sein Kammerdiener aus und torpediert im Grunde seine eigene Karriere durch den ganzen Vorfall.
Und das ist sehr typisch Walser auch gewesen. Ja. So war der auch und hat auf der einen Seite ad absurdum geführt, was ihn hätte aufbauen können. Also auch als berühmten Autor zu Lebzeiten vielleicht hätte in die Welt hinaus rühmen lassen können. Aber so war er wirklich sehr bei sich und hat das wahrscheinlich auch in diesem Schutz der Anstalt sein Leben bewusst auch beschlossen. Wenn man ein bisschen hinterherliest, so den Essays, den Geschichten, auch seinen Gedichten, dann findet man den Titel auch sehr lustig, weil er so übergenau ist und das passt zum Walser.
Ja, ich glaube aber so eine größere Genauigkeit hätte ich mir sonst in dem Stück gewünscht. Ich finde, es verrutscht manchmal so ein bisschen. Mhm. Also wir merken ja, dass es auf historischen Dokumenten basiert.
Briefe, genau.
Also es gab ja auch diese Begegnung zwischen Mermet und Walser oder diese Bekanntschaft, den Briefwechsel. Für mich ist es so, der Versuch eigentlich in dieser Zeit 80er Jahre so eine Anverwandlung an Walser oder das ist es ja. Für mich ist es aber nicht so vielschichtig, wie ich mir das vielleicht beim Hören gewünscht hätte.
Das verstehe ich total. Ging mir auch so. Mich hat am meisten das Sprachliche sehr beschäftigt. Also ich habe erst gedacht, das ist eine Farce.
Aber das kann ich nachvollziehen.
Aber natürlich eine Tradition, den Dialekt verständlich zu machen und trotzdem eben zur Atmosphäre beitragen zu lassen und so weiter.
Also tatsächlich diese Szene, wo Walser sich vor dem Verleger als jemand anderes ausgibt, das fand ich noch fast die interessanteste, weil irgendwas mal gebrochen wird und man so merkt, da passiert irgendwas und da kommt auch so eine Komplexität rein.
Ja, weil man auch von ihm ein bisschen befreit ist.
Richtig,
sobald er jemand anders spielt.
Absolut.
Das stimmt.
Ich denke, wenn jemand so in Walser einsteigen will, ist es ein tolles Stück für die Walser-Nerds, bestimmt auch ohnehin. Und es gibt auch viele schöne einzelne Sätze, die man so genießen kann.
Ja, hast du einen ausge...
Ja, ich finde zum Beispiel diesen Ich fing zu dichten an, weil ich arm war und eine Nebenbeschäftigung brauchte, durch die ich mich reich fühlte.
Oh, schön. Finde
ich schön.
Das ist
gut. Ja. Denke, das dürfte ein Original-Walser sein.
Das ist doch prima.
Ja.
Dann schicken wir mal die Hörerinnen und Hörer in diese Anstaltswäscherei.
Ja, Ton ab.
Geh, Alois, leg die Geige weg. Du machst mich ja ganz melancholisch. So ist's recht. Geh, Alois, hör auf zu spielen. Pflück mir lieber ein paar Blumen.
Blumen, wie sie kurz vor dem Ersten Weltkrieg im Hof des schweizerischen Irrenhauses Bellelay, wo auch die Wäscherei ist, ebenso wachsen. Wo um diese Zeit noch die Unheilbaren der Gegend zur Verwahrung eingeschlossen sind.
Die Brautschau des Dichters Robert Walser im Hof der Anstaltswäscherei von Bellelay, Kanton Bern.
Alois, Schluss jetzt!
So Frieda Mermet, 37, die in dieser Wäscherei beschäftigt ist. Sie hat das letzte Laken auf die Leine gehängt. Sie will ihre Ruhe haben. Sie möchte ein paar Seiten lesen.
Vielleicht werde ich nie Äste und Zweige ausbreiten. Eines Tages wird von meinem Wesen und Beginnen irgendein Duft ausgehen. Ich werde Blüte sein und ein wenig, wie zu meinem eigenen Vergnügen, duften. Und dann werde ich den Kopf neigen, die Arme und Beine werden mir seltsamer schlaffen, alles wird brechen und welken. Und ich werde tot sein? Nicht wirklich tot, nur so auf eine gewisse Art tot. Und dann werde ich vielleicht 60 Jahre so dahin leben und sterben. Schrecklich. Schrecklich, aber schön. Ja, es ist ein wunderbarer Traum, dieses menschliche Leben.
Auftritt an diesem von uns erfundenen Mittwochnachmittag Robert Walser, der Dichter, Mitte 30. In einem hellgelben Hochsommeranzug, leichten Turnschuhen, einen wüsten, kühnen und dummen Strohhut auf dem Kopf, mit Kragen und Krawatte, einen gewaltigen Feldblumenstrauß in der rechten,
der aber von außerhalb der Anstalt stammt,
und einen leichten, schäbigen Pappkoffer in der linken.
Leise, ganz leise, wie eine Geige begrüße ich Sie.
Mein Gott, haben Sie mich erschreckt? Mein Gott! Die Überraschung, wo ich doch gerade Ihr Buch studiere. Und mit einem Blumenstrauß, der Herr Walser.
Der heute Morgen für Sie, schauen Sie, Madame Mermet, in seinem besten Anzug geschlüpft ist. Es blieb mir nichts anderes übrig. Das andere Paar Hosen, das ich habe, rieb's nämlich an den Knien ab. Mit ungefähr 7 bis 8 Löchern in den Knien kann ich doch nicht vor Sie hintreten und eine möglicherweise wichtige Erklärung machen.
Eine Erklärung? Sie wollen eine Erklärung machen?
Ja, die möglicherweise Ihre Zukunft betrifft.
Meine Zukunft?
Ja, und meine.
Also unsere?
Jawohl.
Wirklich, Röbi? Sollten wir uns davon nicht wenigstens die Hände schütteln?
Meine Hände, Frau Mermet, sind vor Aufregung aber ganz feucht. Ihre nicht?
Doch, meine auch.
Dann vielleicht lieber das nächste Mal, wenn Sie trockener sind. Darf ich Ihnen, oder auch dir, dafür wenigstens die Blumen hier überreichen?
Ach. Die schönen Blumen.
Ich habe sie unterwegs für Sie, beziehungsweise für dich, gepflückt. Ja, als ein Zeichen.
Ein Zeichen?
Jawohl.
Wofür denn?
Als ein Zeichen meines Dankes. Die Wurst, die Sie mir geschickt haben, ist nämlich himmlisch gewesen. Ja, um mich dieses Ausdrucks zu bedienen, solange mir kein besserer einfällt. Sie ist, was Sie nicht überraschen wird, verhältnismäßig rasch und bis zum letzten Zipfel verzehrt worden. Ihrem Rat gemäß habe ich sie mir aufs Brot gestrichen. Ja, aber auch der Käse war gut. Ja, und den Tee, meine liebe Frau Mermet, habe ich immer mittags getrunken. Ja, weil mir abends unten im Lokal jetzt immer eine Tasse Kaffee gratis verabreicht wird. Sie erinnern sich?
Im Blaukreuz,
ja,
nicht?
Ja, im Blaukreuz.
An dem schönen großen Tisch beim Fenster, wo wir vor 3 Jahren einmal gesessen sind.
Nein, nicht an dem Tisch beim Fenster. Da duldet man mich nicht. Sondern, wenn Sie zur Restaurationstür hineingehen und sich vom Anblick der vielen dunklen Gestalten wieder erholt haben, gehen Sie rechts an dem vornehmen Fremdentisch vorbei bis zum dritten Tisch, der viel kleiner ist und auch ein wenig wackelt. Ja, dort können Sie jeden Abend Ihren Freund sein Nachtmahl verschlingen und seinen Gratis-Kaffee schlürfen sehen.
Und da haben Sie den weiten Weg auf sich genommen und sind mitten in der Woche gekommen, um mir zu sagen...
Das nun alles, Ess- und Trinkbare, das Sie mir geschickt haben, gegessen und getrunken worden ist. Leider. Nö. Sonst habe ich bis auf die Erklärung, die Sie betrifft, aber auch mich selber, ja, also eigentlich uns beide...
Da bin ich aber neugierig, was das für eine Erklärung sein könnte.
Eine außerordentlich wichtige und sozusagen private, auf die Sie der Länge unserer Beziehungen wegen wahrscheinlich schon gewartet haben. Doch bevor ich die Erklärung mache...
Möchten Sie sich nicht setzen, Herr Walser?
Längerer Monolog des Dichters in dem engen, mit Anstaltswäsche behängten, von uns konstruierten Hof über Liebe, Frauen, Frauenschuhe, Schuhfett und Freundlichkeit.
Und dann haben Sie ja auch noch die große Freundlichkeit besessen, mir das kleine Büchsli, das ich Ihnen geschickt habe, aus Ihrem Anstaltsvorrat mit Schuhfett zu füllen. Wissen Sie, das hat mir sehr geholfen. Ja, nun bin ich im Stiefelputzen schon ein so großer Meister, dass es mir keine Mühe machen würde, jeden Morgen, falls erwünscht, noch ein zweites Paar Schuhe mitzuputzen. Hochhackige Schuhe. So wie manche Damen sie tragen. Ja, was ich doch so alles von ihnen bekomme und annehme. Seit Jahren. Ja, schöne Schuhe, schöne Füße sind etwas Schönes. Das ist mir schon lange bekannt. Als ich noch im Ausland gelebt habe, war da eine Kellnerin, die möglicherweise sehr fein war und die auch immer hochhackige Schuhe trug. Schwarze, die das Fleisch einpressten und herausquellen ließen. Ganz rosig. Ja, das war interessant. Sie hat Fräulein Emma Wolf geheißen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Schließlich haben wir einander sogar Briefe geschrieben. Vielmehr Zettel zugesteckt. Sie hatte nämlich ein sehr schönes Gesicht, welches durch einen Schnurrbart auf der Oberlippe aber leider etwas verunziert war. Ja, Schnurrbärte an jungen Kellnerinnen sind selbst im Ausland eine große Eigentümlichkeit. Ich aber liebte diese junge, schöne Dame, die bereits zu Fettleibigkeit neigte, infolge der Musik, die in ihrem Kaffee täglich spielte. Wo ich täglich saß und Kuchen fraß. Das heißt, aß. Das heißt, in mich aufnahm. Und wo sie mir ungefragt Modell gesessen und gestanden ist. Und ich aus ihr, von innen her, und ohne dass sie es ahnte, einen rhythmischen Genuss fabriziert habe. Ein paar schöne, aber verglichen mit ihr selber eben doch bloß halblebige Verse. Ja, aber andere fielen mir nicht ein. Ja, denn irgendwie protestiert das Leben gegen seine dichterische Ausbeutung. Die Kellnerinnen, die Sterne, das Vaterland wollen eben nicht in einem Fort geschildert oder besungen sein. Ja, weder in Prosa ausgelacht noch in Versen angehimmelt. Sondern sie wollen ein für alle Mal in Ruhe gelassen sein. Jawohl. Ja, und da, infolge eines langsamen Walzers, machte ich ihrem nackten Arm gegenüber dann auch in der Wirklichkeit einmal einen Karessierversuch. Ja, denn als Dichter bin ich nebenbei ja auch Mensch. Und als solcher lebe ich. Wozu ich, wenn man darüber nachdenkt, ja auch verpflichtet bin. Sie fühlte sich dadurch aber mehr bebengelt als verengelt. Und seither weiß ich, wie eine Ohrfeige von Damenhand schmeckt. Ja, Frau Mermet, die Macht der Musik ist gross, ja, mitunter gewaltig. Sie nannte mich einen Waschlappen. Was mir so gut gefiel und so tief in mein Wesen traf, dass ich schon um ihre Hand anhalten wollte. Sie war aber schon anderweitig vergeben. Da habe ich ihr, damit sie mich nicht ganz vergaß, wenigstens ein Buch von mir geschenkt. Aber es ist mir von ihrem Verlobten zurückgegeben worden. Auch offenbar in der Befürchtung, dass seiner Heiratsabsicht durch meine Dichtung womöglich ein Schaden erwachsen könnte. Der Herr war Erfinder und interessierte sich sehr für den karierten Anzug, den ich damals trug. Er hieß Herr Ludwig Baumberger, glaube ich. Also, dass Sie jetzt Frau Emma Baumberger heißen und Ihren erfinderischen Gatten wahrscheinlich gern gegen einen arbeitsfreudigeren eintauschen würde. Ja, lange Zeit habe ich da nicht gewusst, ob ich Sie noch lieben sollte. Weil mir auch nicht bekannt war, ob Sie mich noch liebte. Bis ich mir dann gesagt habe, dass Sie inzwischen wahrscheinlich ganz besiegt und vernichtet aussieht und sich höchstwahrscheinlich kaputt nach mir sehnt. Da habe ich sie dann fahren lassen. Will sagen, aufgegeben. Ja, die Liebe ist etwas Blödes. Aber ein schöner Frauenfuß ist eine ganze Welt. Wenn er in einem hübschen, mit einer Rose verzierten, schwarzen Schuh steckt, so wie ihrer, und das Fußfleisch glänzt ganz rosig, so wie ihr's. Ja, aber an den meisten Damen ist so etwas Anziehendes, Geheimnisvolles. Damit unsereins immer etwas zum Staunen und dran herumstudieren hat. Ja, hochhackige Frauenschuhe, die kann man gar nicht oft genug polieren.
Aber Herr Walser, was machen Sie denn?
Ich poliere Ihre Schuhe, Frau Mermet. Das habe ich mir schon lange gewünscht.
Aber doch nicht mit dem Taschentuch, Herr Walser.
Warum nicht, Frau Mermet?
Ach, Herr Walser.
An diesem schönen Tag im Mai, den wir für euch erfunden haben, sitzt Frau Frieda Mermet, die Hände im Schoß im Anstaltshof, auf ihrer Bank, die gleichfalls unsere Erfindung ist, während der Dichter Walser, nachdem er ihr die Schuhe geputzt hat, langbeinig um sie herumsteigt.
Gespräch über Liebe und andere Gegenstände.
Ach, Herr Walser, Sie sind immer so freundlich zu mir. Jetzt haben Sie mir auch noch die Schuhe geputzt. Und wenn wir uns nicht sehen können, schreiben Sie mir immer so schöne Briefe.
Gefallen sie Ihnen?
Sehr. 3 Briefe haben Sie mir geschrieben seit dem letzten Mal. Glauben Sie nicht, dass ich das nicht schätze? Auch wenn ich manchmal nicht gleich zurückschreibe, sind Ihre Briefe für mich ein großer Segen. Ach, wenn Sie so da sitzen und sinnieren, könnte ich Ihnen stundenlang zuschauen. Keine Angst, ich weiß, dass ich nicht mehr schwärmen darf, weil ich ja nicht mehr 17 bin, sondern schon etwas älter.
Nun, so ganz neu bin ich ja auch nicht mehr.
Ich sage mir immer, es wird Zeit, dass du endlich anfängst, so zu fühlen, wie du Jahre auf dem Buckel hast. Und einen Beruf habe ich ja auch, einen schweren, verantwortungsvollen. Sie können sich ja denken, dass es in so einer Anstalt immer viel zu waschen gibt. Und einen kleinen Buben habe ich ja auch, der ein großer Schlingel ist.
Alle Buben sind in Gottes Namen Schlingel. Das ist immer so gewesen.
Ja, Sie schreiben mir immer sehr nett über den Buben. Einmal haben Sie sogar 10 Fränkli beigelegt für eine Anschaffung. Und wenn ich ihn, haben Sie geschrieben, das nächste Mal sehe, werde ich auf allen 4 auf den Boden gehen, damit er auf mir reiten und mir die Sporen geben kann. Und eine Peitsche in der Hand haben und mir Hiebe geben, muss er auch. Liebe Peitschenhiebe, haben Sie geschrieben. Ach, wenn man doch immer wüsste, was ihr gern habt, ihr Männer. Ich meine, was Sie gern haben, Herr Walser. Ich meine, wie Sie mich vorziehen, mit hellen oder dunklen Strümpfen und mit oder ohne den Bub. Und was Sie, wenn Sie mal da sind, am liebsten von mir hören. Bei so einem empfindlichen Menschen kann jedes Wort ja leicht das Falsche sein. Und dann Ihr Gesicht. Oh Gott, wenn Sie das sehen könnten. Und wie lange Sie dann immer stumm sind und auf Ihre Hände starren und gar nichts sagen können. Wissen Sie, in solchen Augenblicken sind Sie mir richtig unheimlich. Was soll man denn dann tun? Sagt man gleichfalls nichts, ist die Lage peinlich und man fängt zu schwitzen an und sagt man was, unterbricht man Sie womöglich mitten in einem Gedankengang, weil Sie gerade beim Dichten sind. Bei Ihnen weiß man ja nie. Sie haben mir ja selber einmal gesagt, dass Sie die Stille brauchen. Und beim Dichten den Kopf immer wieder in das Schweigen und in die Dunkelheit hineinstecken müssen. Nun, ich würde Sie ja nicht stören. Ich würde ganz leise sein. Jedenfalls würde ich es versuchen. Jedenfalls könnte man ja darüber reden, wann ich leise sein muss und wann nicht. Das letzte Mal hätten wir ja um ein Haar darüber geredet, doch im letzten Augenblick haben Sie dann doch wieder geschwiegen. Stattdessen haben Sie mir dann etwas vorgelesen. Das war natürlich auch schön. Ein Gedicht, eine Art Gedicht über eine Art Büro, Ihre Art Büro. Sie glauben vielleicht, dass ich es vergessen habe, habe ich aber nicht. Mangel ist mein Geschick. So fing es an, nicht? Mangel ist mein Geschick. Kratzen müssen sich am Hals unter dem Blick des Prinzipals. Ja, so hat es gelautet. Ja, es war sehr schön. Und dann haben sie auch geäußert, viele Frauen hielten sich, wenn sie älter werden, viel zu jählings für reizlos. Das werde ich mir gleichfalls merken. Das war natürlich auch sehr schön. Und dass sie einmal ganz nahe bei mir sitzen und mir in die Augen schauen möchten. Das könnte meinetwegen stundenlang dauern. Haben Sie gesagt? Ja, ich merke mir alles, was Sie einmal gesagt haben. Aber dann haben Sie auch gesagt, man kann eine Empfindung selber wachrufen und wach halten oder sie auch vernachlässigen und erkalten lassen, ganz wie man will. Weil einen zwischendurch natürlich auch immer viel anderes beschäftigt. Auch darüber habe ich lange nachgedacht und bin sehr erschrocken darüber. Haben Sie damit vielleicht sich selber und Ihre eigenen Empfindungen gemeint? Vielleicht die mir gegenüber? Haben Sie sie seit dem letzten Mal nun wachgehalten oder vernachlässigt, Herr Walser? Ja. Ja, das sind so Fragen. Und dass Sie Frauen, die leiden, mehr lieben als die anderen, viel mehr. Weil für Sie in dem Wort leiden etwas Magisches läge. Man braucht es nur auszusprechen und dass sie hofften, dass ich das gleichfalls spüre. Leiden. Leiden. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Spüre ich es? Ich weiß nicht. Leiden. Leiden. Aber ich leide ja schon. Ich leide ja schon. Leide ich vielleicht noch nicht genug?
Letzte Woche habe ich mir die Haare schneiden lassen. Aber da, da wachsen sie schon wieder. Ja, da haben Sie schon recht. Wie nüchtern und nützlich, wie falsch und fad, wie hochanständig ist unsere Zeit. Aber das hat auch sein Gutes. Man kann davon seltsam abstechen. Ja, wie sind die frischen Winde im Frühling angenehm. Das Leben hier ist ja sehr still. Doch scheint man gut aufgehoben. Oder gehe ich zu weit mit dieser Behauptung? Wie sind denn die Anstaltsräume hier? Wie fließen die Nächte dahin? Ist die Tageseinteilung stets die gleiche? Gibt es zu Ostern Käsekuchen? Und bei Tage? Gibt es Grammophonmusik? Ja, und wie unterhält man sich mit den anderen hier ansässigen Herren? Erzählt man einander Geschichten oder bleibt man stumm? Gibt es eine Anstaltsbibliothek? Oder ein Bier? Ja, vielleicht sollte man einmal zusammen einen schönen Ausflug machen, wir zwei. Vielleicht über den Beroi, Zu den alten hohen Tannen. Nun müssten Sie, ehe ich so weit ging, sich natürlich in einem erheblichen Maße für mich interessieren.
Interessieren? Ach, Herr Walser, wie merkwürdig Sie doch sind.
Über Dichter im Allgemeinen und Schweizer Dichter im Besonderen.
Ja, ein Eigentümlicher sind Sie. Ein Hervorbringer, ein Dichterkopf. Müsste ich da nicht glücklich sein? Gerade ich sitze hier und rede mit einem Dichterkopf. Wenn der auch meistens schweigt. Gerade ich von allen Frauen. Und dabei ist die Schweiz so klein. Doch gibt es auch in der Schweiz inzwischen schon viele Dichter. Zu viele, nicht? Die sich gegenseitig das Leben schwer machen und einander umbringen. Auf jeden Fall würden sie einander gern umbringen, wenn es unsere guten alten Schweizer Gesetze nicht gäbe, die so etwas verbieten. So sucht einer den anderen wenigstens zu schwächen, weil er meint, dass er sich dadurch stärkt. Die Stärksten sollen inzwischen schon so berühmt sein, dass man ohne Straßenangabe und Hausnummer an sie schreiben und ihnen Päckchen schicken kann. An Robert Walser, Dichter, Schweiz. Nein, sie nicht. Noch nicht. Aber es kann ja noch werden. Immerhin sind Sie ja nun schon der neuntgrößte. Das haben Sie mir einmal gesagt. Der neuntgrößte. Immerhin. Obwohl Ihre dichterischen Werke nicht einmal immer alle gedruckt werden, sondern die Herren Verleger schicken sie Ihnen immer wieder als nicht zweckdienlich zurück. Oder honorieren sie nicht? Oder honorieren sie viel niedriger, als sie verlangt haben? Da ist dann die ganze Schreiberei umsonst gewesen. Wie damals, als sie die Schlacht von Sempach dramatisieren wollten, mit über 10.000 Mann. Zu viele, Herr Walser, viel zu viele. Weswegen man ihnen ja auch geraten hat, diesen großen Aufwand zu lassen und in Zukunft doch lieber eine Kleinigkeit aus ihrem Inwendigen herauszudichten. Und das haben Sie ja dann auch getan.
Ja. Ich habe mein Büropapier in kleine Streifen geschnitten und aus meinem Inwendigen heraus kleine Gedichte darauf geschrieben. In ruhiger, handwerklicher Absicht. Da war ein Geheimnis dabei. Ich fing zu dichten an, weil ich arm war und eine Nebenbeschäftigung brauchte, durch die ich mich reicher fühlte.
Ja. Und nun dichten Sie schon 15 Jahre aus Ihrem Inwendigen heraus. Was im Bereich Ihrer Möglichkeiten liegt, das kratzen Sie zusammen. Ein ganz winziges, enges Gekripsel ist das, mit dem Sie sich noch die Augen verderben. Und trotzdem wird immer wieder daran herumgemäkelt. Wie Sie das treffen muss. Nur gut, dass ich Ihnen dann und wann eine Kleinigkeit in die Leihkasse schicken kann.
Nein, nicht mehr in die Leihkasse.
Nicht mehr in die Leihkasse?
Nicht mehr in die Leihkasse, nein.
Und warum nicht mehr in die Leihkasse?
Ich bin wieder zu Hause.
Sie sind zu Haus?
Jawohl.
Ja, gehen Sie denn nicht mehr Ihrer täglichen Arbeit nach?
Nein. Wenn ich immer bloß arbeite, erlebe ich ja noch weniger. Worüber soll ich denn dann schreiben?
Mein Gott. Und Ihre schöne Stellung.
Meine Stellung als Handelsbeflissener bei der Leihkasse habe ich letzte Woche kurz entschlossen hingeworfen.
Hingeworfen? Haben Sie sie?
Ja.
Ach du meine Güte. Schon wieder. Ja, und warum?
Warum? Weil ich nicht gern nebenher, sondern lieber ausschließlich dichte. Mich deshalb lieber jedes Mal zuerst stellenlos mache. Was mir aber nicht schwerfällt. Weil ich beim Antritt einer Stellung immer schon den Austritt aus derselben vor Augen habe, der dann in der Überzeugung vollzogen wird, dass es sich bei meiner Dichterei oder, vorteilhafter gesprochen, Dichtkunst um etwas Großes, Heiliges handelt. Das wird Ihnen natürlich übertrieben erscheinen.
Nein, reden Sie nur weiter.
Aber in so einer Stellung stehen und dichten ist nicht möglich.
Dafür sitzen Sie nun auf der Straße?
Nein. Bis jetzt sitze ich noch an einem Tisch, an dem ich mir, so Gott will, als vollendeter Kunstbeherrscher in den nächsten Jahren einen neuen Roman abquälen werde. Denn seit einiger Zeit drängt es mich nach etwas Großem, Rundem. Etwas Großes, Rundes, Frau Mermet. Endlich etwas Großes. Und das Haar, das ich auf dem Kopf habe, da, schauen Sie. Dieses Haar werde ich mir nicht mehr scheren lassen, ehe mir eine halbwegs überzeugende, das heißt, naturwahre Liebesszene gelungen ist.
Eine Liebesszene?
Ja. Ich arbeite schon daran.
Ja, und da sitzen Sie den ganzen Tag mutterseelenallein in der Marktkasse über Ihrer Liebesszene.
Nein, nicht in der Marktkasse. Ich bin umgezogen. Ich bin umgezogen und höre nun niemand mehr Maudi, Maudi zu Maudi sagen, dem dortigen Katzenvieh. Jetzt wohne ich in einer Palastmansarde. Mit Aussicht auf Gott und die Welt. In einem dieser alten Türme, die wie die Wohlanständigkeit und die Altanständigkeit und die Zahlungsfähigkeit selber wirken. Ich habe sogar meinen eigenen Glockenstrang.
Trotzdem, Herr Walser, trotzdem. Dieses viele Umziehen. Ich bin in meinem ganzen Leben ja erst zweimal umgezogen.
Ja, es muss eine Krankheit sein. Und die Leute, die sich darauf verstehen, haben mich auch schon gewarnt und mir ein schlimmes Ende vorausgesagt. Eins steht fest, sagen sie. Dieser Walser, der immer so viel umzieht, wird eines Tages noch elend zugrunde gehen. Weil ich so ruhelos bin. Ja, schauen Sie, jetzt bin ich hier und schon möchte ich wieder weg.
Aber Herr Walser, Sie haben sich doch kaum gesetzt. Wollen Sie nicht wenigstens den Hut abnehmen oder den Koffer weglegen? Was ist denn in dem Koffer drin? Und schließlich haben Sie mir ja auch ein Geständnis machen wollen.
Stattdessen lässt sich der Dichter von Frau Mermet,
weil Dichter nun einmal gern Stücke weißmehligen Brotes in den Mund schieben,
zu einem Imbiss einladen.
Wurst oder Käse?
Da möchte ich mich lieber nicht festlegen.
Und Bier oder weißen Wein? Sie können haben, was Sie wollen.
Ja, ich weiß. Die Frauen respektieren mich, falls sie mich nicht sogar lieben. Ich bin in der Regel aber auch sehr galant. Nur der Weißwein macht mich frech. Daher möchte ich Sie bitten, mir ein Gläschen einzuschenken.
Schmeckt es?
Der Schinken ist ausgezeichnet.
Er kommt aus der gleichen Quelle wie die Wurst. Ja, wenn Sie näher bei mir wohnten, könnten Sie diesen ausgezeichneten Schinken öfter essen.
Ja, auch der Wein ist gut.
Ah ja.
Ja, man möchte gern hier leben. Das heißt, zu leben haben. Vielleicht könnten Sie, Frau Mermet, mir etwas zu leben geben. Ich meine, zu schreiben. Ich meine, zum Abschreiben. Ich habe eine schöne Handschrift. Ich würde alles wie gestochen erledigen. Ja, da wäre man öfter zusammen. Und könnte zusammen ab und zu einen schönen Ausflug machen. Oder jeden Abend das Flohspiel miteinander spielen. Oder jeden zweiten Abend, falls Ihnen jeder Abend zu viel wird. Oder ich könnte hier Wärter sein. Die Luft ist ja gut hier. In diesem Fall wären wir uns ja ganz nahe und würden uns oft sehen, nicht? Oder sehen Sie mich lieber seltener? Vielleicht einmal im Monat. Oder so einmal im halben Jahr. Ja. Wahrscheinlich sagen Sie sich, der Dichter lieber in der Ferne, fröhlich und schaffenslustig, als untüchtig und verdrießlich in der Nähe. Das bisschen Aufrichtigkeit, das ich besitze, verpflichtet mich, Ihnen zu empfehlen, überlegen Sie sich's gut, wie nahe Sie mich haben wollen.
Ach, Herr Walser.
Also, ziemlich nahe. So? Noch näher also? Da hätten Sie also Lust, mich zu besitzen. Ich meine, mit Haut und Haar. Jetzt haben Sie mit Ihrem Blick sozusagen Ja gesagt und mir mit Ihrem Blick empfohlen, rasch zärtlich zu Ihnen zu sein und meinen Mund auf Ihren zu legen und darüber hinzuziehen, nicht? Ach, Madame Mermel. Ihr Mund, der ist so schön groß. Auf solchen Lippen würde ein Kuss recht gut Platz haben. Ach, Madame Mermet, wie mir die Wörter davon springen. Falls ich Ihnen einen Kuss darauf geben würde, würden Sie sich stark wehren? Ich könnte nämlich, wenn ich wollte. Nicht jetzt, natürlich. Später. Vielleicht in einem Monat. Oder in zwei.
Aber Herr Walser, warum knien Sie denn jetzt schon wieder? Warum küssen Sie denn meine Füße? Schauen Sie, jetzt haben Sie ihn ganz schmutzig gemacht, den schönen neuen Anzug.
Besuch. Der kommt, während Frieda Mermet die Jacke sauber macht und der Dichter in missverständlicher Weise in der Weste dasteht.
Besuch, eine Burleske.
Nämlich der Auftritt eines Herrn in Autokostüm, Windschutzbrille, gelben Lederhandschuhen, eine flache, generalstabsmäßige Ledertasche um die Schulter, einen Brief in der Hand, verloren, doch in Eile.
Ich höre, dass hier ein Robert Walser wohnt oder sich manchmal aufhält. Ein Schriftsteller, schreibt er, streckenweise auch Dichter. Eigentlich ist er aber wohl Angestellter. Kommis. Es scheint, dass ich mich verfahren habe. Hier kann ja gar kein Dichter wohnen. Wenn man dem Gitter und dem Schild am Tor glauben darf, ist das ja hier eher eine Art schön gelegener Heilanstalt.
Ich bin der Konsul Hauschild. Der Verleger aus Berlin. Mein Besuch ist von Wichtigkeit.
Ich habe möglicherweise die Absicht, diesem Walser unter die Arme zu greifen und ihn aus seiner Misere herauszuziehen und ihn unter Vertrag zu nehmen. Und sein gesamtes dichterisches Werk zu sammeln und auf den Markt zu werfen. Wir haben bereits korrespondiert. Hier ist sein Brief.
Ja, da sind Sie richtig.
Wirklich? Ich hatte schon gefürchtet, dass ich umsonst so schnell gefahren bin. Ist der Herr Walser anwesend?
Ja, er ist anwesend.
Ach, sind Sie der Herr Walser?
Nein, das bin ich nicht.
Sondern?
Ein anderer.
Nämlich?
Cäsar, sein Kammerdiener.
Der Herr Walser hat einen Kammerdiener?
Ja, mich?
Eigenartig. Ich dachte, er sei mittellos.
Das ist ein Gerücht, das von seinen Feinden verbreitet worden ist.
Nun, jedenfalls hoffe ich, er lässt mich nicht zu lange warten. Ich bin nämlich in Eile. Um pünktlich hier zu sein, habe ich fast mein Leben riskiert. Ich bin ja fast 30 gefahren. Ist dein Telefon hier?
Nein.
Nicht ein einziges?
Nein, nicht ein einziges.
Das auch noch. Ach, kommen Sie mal näher. Wie, sagten Sie, ist Ihr Name?
Cäsar.
Also geben Sie Acht, Herr Cäsar. Das da ist für Sie.
Ich bedanke mich. Sie dürfen Julius sagen.
Julius?
Jawohl.
Sagen Sie, lieber Julius, da wir uns ja nun schon etwas kennen, wie ist er denn so als Mensch, dieser Walser? Wie kommen Sie denn aus mit ihm? Erzählen Sie doch mal ein paar Kleinigkeiten aus Ihrem Erfahrungsschatz. Ist er...
Ja, leider.
Ach, Sie meinen, er ist...
Ja, etwas sensibelig, etwas weichselig, aber störrisch.
Ist er verheiratet?
Noch nicht. Er hätte zwar eine Gelegenheit, doch ich fürchte, er findet die Sache unter seiner Würde, sodass er bald unter dem Verdacht der Lieblosigkeit stehen wird.
Er soll viel produzieren.
Was soll denn sonst anfangen? Nicht alle sind dazu bestimmt, sich auf der Welt nützlich zu machen.
Er soll 15 Bücher geschrieben haben.
17.
Die aber wohl nicht viel abgeworfen haben. Ich meine, weil er sonst doch wohl in einem vernünftigeren Milieu leben würde.
Oh, er lebt nicht hier.
Aha.
Aber er würde gern hier leben.
Wirklich?
Ja, es ist nämlich ein See in der Nähe. Und der Herr Walser findet diesen See sehr schön. Ja, im Sommer würde er baden darin. Und im Winter fände er die Spuren im Eis gewiss hochpoetisch. Sicher stieg er jeden Tag denselben lieben und netten und braven Hausberg hinauf. Oh, wie ist die Welt so gut und schön, wenn man darin spazieren geht. Ja, mit der Zeit würde sich die Monotonie der Umgebung seinen Zügen tief einprägen.
So. Woher wissen Sie das denn?
Ja, auch das hat er mir gesagt. Dass er gern eintönig leben würde. Wie, so wie ein Hirtenknabe. Ja, so primitiv ist er. Ja, zarteren Naturen, so wie Ihnen, würde es in seiner Nähe grauen. Und dazu diese eigentümliche Neigung zur untergeordneten Lohnarbeit. Ja, zur Dienerei. Immer wieder dieses Bedürfnis, sich die Schuhe selbst zu putzen.
Ach,
ja, und überhaupt, wie er lebt. Gleichgültig, was man ihm für Möbel ins Zimmer stellt oder für Gardinen ans Fenster hängt. Immer macht seine Umgebung einen verödeten Eindruck. Ja, ich glaube, er verödet sie selber. Auch hält er es für unter seiner Würde, dann und wann einmal lustig zu sein.
Also ist er humorlos?
Im Gegenteil. Sein Auftreten sieht allerdings noch nicht viel aus. Leider. Gott, wenn Sie wüssten. Nach nichts sieht er aus, nach gar nichts. Ja, aber es ist Absicht, sagt er. Alles sei innen. Wo es dann langsam vertrocknet. Nur ganz selten gelingt es ihm, etwas aus sich herauszugehen und freizureden und die Leute ein wenig spüren zu lassen, wer und was er ist.
Nun, das macht nichts, solange er produziert. Ich werde ihn durchsetzen. Ich werde ihn bei der Hand nehmen und hochziehen. Zu mir. Falls er sich hochziehen lässt. Hoffentlich enttäuscht er mich nicht. Hoffentlich schreibt er fleißig weiter. Nicht nur diese Prosaschnipsel, die er neuerdings auf den Zeitungsmarkt wirft und mit denen er den Zeitungsmarkt ganz verstopft, sondern etwas...
Etwas Rundes. Großes.
Ja, etwas Dickes, Langes.
Arbeitet er an etwas oder steckt er in einer Krise?
Krise kennt er nicht, sondern er produziert sozusagen fortwährend. Die Menschen, die Natur, die Jahreszeiten dichten sich selber in ihm.
Ja, aber kann man es verkaufen? Von den 1300 Exemplaren seines ersten Buches sind nur 47 verkauft worden. Der Rest hat, was er noch nicht weiß, in einem Berliner Warenhaus leider verramscht werden müssen.
Verramscht?
Jawohl, verramscht. 47 Exemplare. Damit sind ja nicht einmal die Herstellungskosten gedeckt. Und dann wird er ja wahrscheinlich auch noch ein Honorar verlangen.
Wissen Sie, von einem Honorar würde ich gar nicht erst reden. Das ist nicht so wichtig. Er ist ja Gott sei Dank gesund und das ist die Hauptsache.
Meinen Sie, er kann mir etwas Neues anbieten?
Ja.
Was denn?
Einen Roman.
Worüber?
Ja, über jemand, der in 10 Jahren 9-mal seine Stellung und 17-mal sein Logis wechselt.
Ah, ein Vagabund, also ein Verbrecher, ein Anarchist.
Nein, ein Angestellter. Erst bei einem Rechtsanwalt in Zürich, dann in einer Schachtelkäsefabrik in der Stadt, wo Kleist seinen zerbrochenen Krug gedichtet hat. Dann Verkäufer in einem Modewarenladen, dann Bote bei der Zürcher Nationalbank, dann Schreiber bei einer Nähmaschinenfabrik, ferner Hausbursche bei einer jüdischen Dame und natürlich Stammkunde auf der Schreibstube für Stellenlose, wo er an einem alten Stehpult, während es draußen dunkel wird, das matte Licht seiner Petroleumlampe zum Adressenschreiben benutzt. Ja, eigentlich ist das gar kein Roman, sondern ein Auszug aus dem niedrigen schweizerischen Leben, durch das er hindurch muss.
Und so ein Auszug, meinen Sie, ist für die schöne Literatur nötig?
Ja. Es ist seiner Meinung nach nämlich ein Versäumnis, dass die kleinen Leute so selten zu Helden von Romanen und Novellen gemacht werden, während es andererseits auf der Welt viel zu viele müßige und schöngeistige Köpfe gäbe. Ja, gewiss. Jeder einzelne Kopf ist wichtig. Aber wäre es nicht anständiger und für die Köpfe ehrenvoller, zuerst die robusten Lebensfragen zu erledigen, ehe die zierlichen Kunstfragen erledigt werden? Mit der Suche nach Schönheit sei ja nichts getan und es gäbe noch anderes auf der Welt als das Glück, vor einer reizenden Antiquität zu stehen. Das Ringen der ärmeren Leute um ihr Auskommen, auch Einkommen genannt, und um ein bisschen Ruhe und Frieden, sei doch sozusagen genauso interessant wie die Frage, ob ein Zierstrauch günstig oder schief in der Landschaft steht.
Nun, immerhin, wenn es ein Roman ist...
Vor dem ich Sie warnen muss.
Wieso?
Na, weil sein Verfasser... Da gibt es keine Frage. Nun einmal anders, als alle anderen denkt. Und jetzt werde ich ihn mal holen.
Der Besuch. Zweiter Teil der Burleske.
In dem der Dichter wieder in seine Jacke, die geputzt worden ist, geschlüpft ist und auf diese Weise verwandelt, zum zweiten Mal auftritt.
Ich bin Walser. Sie sind mir gemeldet worden. Sie sind ein Verleger?
Dr. Hauschild aus Berlin. Aber Sie sind ja...
Ah, Hauschild, natürlich. Wir kennen uns ja. Wir haben ja korrespondiert. Hier ist Ihr Brief. Freilich nur ein kurzer, wie ihn Leute schreiben, die mir sehr beschäftigt sind. Wenn ich mich nicht täusche, haben Sie möglicherweise die Absicht, mir unter die Arme zu greifen und mich zu sich hinaufzuziehen und vielleicht unter Vertrag zu nehmen und mein gesamtes dichterisches Werk zu sammeln und auf den Markt zu schmeißen. Haben Sie die Satzproben mitgebracht?
Hören Sie, also, was soll denn diese Komödie, diese Mystifikation?
Ja, ich hoffe, Sie lassen mich nicht warten, ich bin nämlich in Eile. Sind das die Satzproben? Unmöglich, ganz unmöglich. Ein Buch mit einem so großen und dicken Druck möchte ich nicht veröffentlichen.
Sie meinen, kleiner drucken?
Kleiner? Viel kleiner. Viel, viel kleiner. Auch leichter. Das Druckbild meiner Werke muss viel leiser, viel duftiger sein. Sie dürfen nicht vergessen, dass ich mich ja nicht vordrängeln will.
Aber lieber Walser, entschuldigen Sie.
Ich möchte nicht auffallen.
Aber entschuldigen Sie, wir müssen auffallen, sonst kauft man uns ja nicht.
Und das macht nichts.
Sie meinen...
Das macht nichts.
Aber lieber Walser, wenn wir noch kleiner drucken, kann man Ihr Werk ja gar nicht lesen.
Auch das ist mir egal. Hauptsache, der Druck
ist schön duftig.
Duftig?
Ja, und luftig. Und da haben Sie das Wort Comia mit einem K gedruckt. Dagegen muss ich mich verwahren. Mit einem K sieht das Wort Comia viel zu protzig aus. Ein Comi kann aber gar nicht protzig sein. Dafür fehlen ihm ja die Mittel. Und Fraktur, Fraktur, Fraktur. Ich hatte Fraktur verlangt.
Fraktur? Sie hatten Fraktur verlangt?
Ja, ich hatte Fraktur verlangt.
Das hatten Sie mir aber nicht geschrieben.
Dann hatte ich mir, als ich den Brief schrieb, die Fraktur eben vorgestellt. Mir die Fraktur eben gedacht. Glauben Sie, dass nur die Verleger denken? Und die Dichter denken nicht? Dass die Dichter gleichfalls denken, ist Ihnen wohl unbekannt. Deshalb wissen Sie auch nicht, was die Dichter denken. Die denken Fraktur. Fraktur. Eine ganz kleine Fraktur, denken die.
Eine kleine Fraktur?
Jawohl. Damit der Band ganz klein werden kann. Und was ist das?
Der Vertrag.
Ah, der Vertrag. Unter diesen Umständen, angesichts des Fehlens der Fraktur, angesichts der Protzigkeit des Ganzen, hinter der natürlich Ihre eigene Protzigkeit steht, fällt es mir schwer, sehr schwer, Herr Verlagsbesitzer, an einen Vertrag zu denken. Damit ich an einen Vertrag denke und auf einen solchen Vertrag tatsächlich meine Unterschrift setze, müsste eine Vorauszahlung von mindestens 3.000 Franken geleistet werden.
3.000 Franken? Herr Walser, versündigen Sie sich nicht.
Ja, aber gar nicht. 3.000 Franken.
Aber Herr Walser, ist das ein Scherz? Solche Vorschüsse gibt es in unserer Branche nicht. Seien wir also vernünftig.
Vernünftig? Das kommt gar nicht in Frage. Ich bin viel zu lange vernünftig gewesen und weigere mich, noch länger vernünftig zu sein. Ich will 3.000 Franken.
Und womit begründen Sie diese ungewöhnliche, diese lächerlich hohe Forderung?
Mit dem Mangel. Dem totalen irgendeines sonstigen Einkommens aus meiner literarischen Tätigkeit. Mit dem totalen Mangel. Jawohl.
Walser, seien wir doch logisch. Wenn Sie aus Ihrer literarischen Tätigkeit sonst kein Einkommen...
Hey, ich will nicht logisch sein, ich will 3.000 Franken.
Einer so unverständlichen Honorarforderung bin ich in meinem langen Verlegerleben bis jetzt noch nicht begegnet.
Sie wollen also sagen, nein?
Mein lieber Walser, ich muss sagen, nein.
Dann entschuldigen Sie mich. Ich bin nämlich in Eile.
Ja, und unser Vertrag?
Warum zerreißen wir das Ding nicht einfach?
Zu meiner Erleichterung sehe ich, dass Sie noch nicht zu alt sind, um sich Ihre für den geschäftlichen Verkehr absolut untauglichen Manieren noch abzugewöhnen.
Und ich bedauere zwar, dass der schönste meiner Träume, der Gesamtpublikationstraum, sowie einige andere Träume noch nicht in Erfüllung geht. Aber daran kann man nichts ändern. Wenn Sie glauben, dass Sie mich und meine Dichtkunst damit in die Knie zwingen, irren Sie sich. Ich werde weiterhin meine eigenen Menschen erfinden, da die anderen, wenn ich sie vor mir sehe, mich mit Trauer, wenn nicht Ekel, wenn nicht mit etwas noch viel Schlimmerem erfüllen.
Danke.
Bitte.
Auf Wiedersehen, mein armer Freund.
Glückliche Reise, Herr Doktor. Ja, ich weiß. Jetzt werden Sie verbreiten, was für eine nette Sorte von Dichter dieses Robertchen Walserchen ist, der sich immerzu nur fürs Geld interessiert. Aber das ist mir egal. Verbreiten Sie ruhig, was Sie wollen. Hohe Honorarforderungen. Sie großes Kamel haben ja keine Ahnung von Literatur. Ein schöner Verleger sind Sie, der Sie mit Ihren Autoren nicht einmal verhandeln, sondern einfach weglaufen. Herr Hauschild, warum laufen Sie denn weg? Herr Hauschild, warum kommen Sie denn nicht? Herr Hauschild.
Man könnte auch eine kleine Pension aufmachen hier.
Eine Pension?
Das wäre doch ein interessantes Leben. Viele Sprachen würden durcheinander gesprochen. Immerzu kämen und gingen Gäste. Jeden Tag sehe man ein paar neue Gesichter. Immer hätte man Gesellschaft.
Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Wenn schon so viele durcheinander reden, werde ich mich hüten, auch noch den Mund aufzutun.
Man hätte keine Zeit für Grübeleien.
Ach, die hat man immer. Ja, und dann? Was würde in Ihrer Pension aus mir?
Sie wären natürlich der Hausherr. Sie könnten die Gäste vom Bahnhof abholen oder ihnen die Gegend zeigen oder ihnen die Rechnung präsentieren. Ach, Herr Walser, es gäbe tausenderlei, das Sie tun könnten.
Oh nein, zum Hausherrn tauge ich nicht. Ach, Madame Mermet, wie schnell würden Sie sich mit mir langweilen. Ein Schriftsteller wie ich ist allemal ein unnützes Möbelstück.
Nun, wenn Ihnen an dem Umgang mit den Gästen nichts liegt, könnten Sie sich im Garten beschäftigen.
Sie meinen am Morgen?
Warum nicht?
Weil ich morgens am Pult sitze und dichte. Ja, ich bin nun einmal in den komischsten Verhältnissen von der Welt. Weil ich einen Beruf habe, der die Eigentümlichkeit hat, dass er kein Geld einbringt. Und die meisten Leute der Ansicht sind, dass Gedichte und Geschichten keine Arbeit sind, sondern etwas sozusagen Komisches oder Überflüssiges oder Verächtliches. Auch Sie, Madame Merme, würden bald auf mich herunterschauen.
Nie, Herr Walser. Nie.
Und dann schauen Sie. Will ich im Grunde ja gar keine Zukunft. Und wenn ich manchmal Pläne mache, so nur für ein paar Stunden, dann vernichte ich sie sofort wieder. So wie ich von Zeit zu Zeit meine Manuskripte zerreiße und in den Papierkorb werfe. Weil es hübsch und nobel ist, etwas aufzuopfern. Ja, nun gehe ich wieder.
Nein. Und warum?
Unruhe und Ungewissheit und die Angst vor einem eigentümlichen Schicksal mögen mich veranlasst haben, Hoffnungen zu wecken und auch selber auf Dinge zu hoffen, auf die ich nun einmal nicht hoffen darf. Zum Beispiel auf die Ruhe hier, auf Ihre angenehme Gesellschaft, auf die nie Erblicktheit Ihres Busens. Endlich, endlich, der passende Anlass für eine Liebe, hatte ich gedacht. Und ich hatte gehofft, ich hätte sie. Ja, aber nun habe ich sie doch nicht. Die Kühnheit, mich hinzugeben.
Und da gehen Sie einfach wieder.
Ja, verzeihen Sie.
Ja, Sie haben sie vertrocknen lassen, Ihre Empfindungen. Weil Sie immer so viel anderes zu denken und zu dichten haben. Ach, Sie armer Mann. Warum ist an Ihnen alles so verborgen, so verhüllt? Es ist doch etwas da, nicht? Schade, dass davon nichts nach außen kommt, wo Sie doch sonst immer alles so schön ausdrücken. Ach, wenn man Ihnen nur helfen könnte.
Nein, nicht helfen. Halten Sie mich lieber für ungezogen, für ruppig, für unfähig, begeistert zu sein. Und für irgendeinen Menschen, außer auf dem Papier, mich zu entzücken. Ja. Ich bin an meiner Innenseite mit kaltem Sand ausgelegt. Da, wenn ich Ihnen sonst nichts geben kann, da ist mein letztes Buch. Es ist nur dünn, kleine Schnipsel. Doch in jedes habe ich mich dazu gemischt. Ja, oft habe ich mich stundenlang über einen Satz beugen müssen, ehe den langen Weg von meinem Gehirn auf das Papier gefunden hat. Ich weiß nicht, wofür es die anderen halten, aber ich halte es für gelungen. Ich meine, dass Sie es haben sollten. Zur Erinnerung an mich. Vergessen Sie nicht, jedes einzelne Wort ist mit großem Fleiß und mit der allersorgfältigsten Behutsamkeit niedergeschrieben. Es ist in allen Buchhandlungen erhältlich. Auch vom Verlag kann man es sich schicken lassen. Gegen Vorauszahlung des Verkaufspreises. Ich nehme aber an, dass eine Frau wie Sie so ein Buch lieber aus den Händen des Dichters persönlich entgegennimmt, indem sie ihm, ehe sie es neben sich auf ihr Nachtkästchen legt, um dann und wann darin zu blättern, zutraulich den Preis von 20 Fränkli zusteckt. Was vielleicht ein bisschen teuer, für den Dichter aber ermutigend ist.
Es kostet also 20 Franken?
Weil ich mir solche Mühe gegeben habe. So. Und die werde ich sofort meinem Portemonnaie einverleiben. Das ich ja auch von Ihnen habe. Und das nun momentan nicht mehr leer ist. Nun habe ich nur noch 2 Exemplare auf Lager. Sie müssen nämlich wissen, dieser Handel ist ein wenig frivol, weil es sich dabei ja um sogenannte Freiexemplare handelt, die ja eigentlich unverkäuflich sind. Ich schätze Sie, meine liebe Mama Mermet, ich wollte sagen Madame Mermet, aber so sehr, dass ich ihretwegen sogar gegen die Gebräuche, das heißt gegen die Gesetze... Haben Sie gehört, wie ich mich eben ausgedrückt habe? Mama Mermet. Haben Sie es ungern, wenn ich Sie so nenne? Es klingt, als seien Sie eine liebe Vorgesetzte und ich ein kleiner Bub, der Ihnen gehorsam sein muss. Mama Mermet.
Und dann wäre die Unterbringung hier ja auch eher bescheiden gewesen.
Ach, Mama Mermet. Es ist ja nicht die Unterbringung. Es ist das andere. Als Dichter fürchte ich die strengen Götter, zum Beispiel Griechenlands. Falls Sie mir aber dann und wann einen Pfund Kaffee schicken wollen, würde ich mich freuen. Und mir sagen, dass Sie mir vergeben haben, wenn es am Ende zwischen uns nun doch zu nichts gekommen ist.
Geben Sie Acht auf sich.
Keine Angst, Mama Mermet. Dem bärtigen Fräulein Emma Wolf, das jetzt Frau Emma Baumberger ist, werde ich meine Werke noch nicht mehr verehren. Sie mag sich, wenn sie will, in andere, brutalere Romane hineinlesen. Und Ihnen, Herr Virtuose, wünsche ich, dass Sie sich hier weiterhin gut aufgehoben fühlen. Sich nur keine Gedanken machen. Am besten, Sie halten mich für einen Traum, der nun durch dieses Tor davongeht. Und Sie, Mama Mermet, nicht traurig sein, sondern sich allfälligst mit einem anderen, der ein guter Begleiter sein kann, kameradschaftlich verheiraten. Aber bitte schön darauf zu achten, dass er kein Oberlehrer ist.
Ach, Herr Walser, als ich Sie kommen sah, mit dem Hut, dem Koffer, den Blumen, hatte ich gehofft, Sie würden ein wenig bleiben. Ich hatte ja nicht wissen können, dass in Ihrem Koffer bloß alte Bücher und Gekripsel mit neuen Büchern sind. Ich hatte gedacht, auch Hemden, Socken, was man im Leben ebenso braucht, zum Miteinanderleben. Ich hatte gedacht, wahrscheinlich nicht für immer, doch eine Weile bleibt er schon.
Ach ja. Die Erklärung. Gut. Ich erkläre also. Schaut. Die Welt ist Jahrtausende alt und reich an Überraschungen und Träumen. Schaut. Mein Auge blitzt und der muntere Körper steht auf gesunden Füßen. Die Wahrheit ist, auch ungeliebt bin ich voll Zuversicht. Ich glaube, an mich glauben zu dürfen und schicke, schaut, meine Seele voraus und gehe dann hinter ihr her, so dass ich meinen Weg genau kenne und weiß, wer ich bin und was ich soll und wo mein Ziel ist. Und wenn unterwegs irgendwo ein Hohes vorhanden ist, freue ich mich und bin glücklich.